eines der ältesten Schriftzeichen auf der Welt, die es überhaupt gibt, das zeichnet schlicht und ergreifend Gott. Und das ist jetzt sehr spannend, stammt aus dem Zweistromland, aus dem babylonischen Bereich drinnen und stellt einfach mal einen Stern dar. Und ein Stern ist zunächst einmal einfach ein Stern, wobei man natürlich sagen muss, dass damals alle Sterne Lebewesen waren, und zwar so sehr mächtige Lebewesen. Logisch, wenn sie sie oben am Himmel herumtreiben, sind sie natürlich sehr, sehr mächtig. Gut, und das ist einfach nur ein Stern. Und Gott aber ist ein Stern unter einem Kübel. Also der Stern ist eingesperrt, dieses mächtige Lebewesen ist eingesperrt. Und das ist also das Zeichen aus dem einfachen Grund, weil alle alten Tempel ja in Wirklichkeit nichts anderes sind als Gottesgefängnisse. Man findet irgendwo einen Gott, fragen Sie mich nicht, wie man das macht, aber die Ägypter waren da sehr gut drin, das sind so Steine, später werden es dann zu Statuen und die werden eingesperrt. Das merkt man auch daran, dass aus dem Lateinischen das Wort Cella eigentlich das Innere des Tempels meint, dort, wo man Gott drinnen einsperrt, so wie wir heute irgendwen, in einer Zelle. Und jetzt ist nur die Frage, was hat das alles mit dem jüdisch-christlichen Gedankengut zu tun? Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel. Freitag ist es und es soll ein theologischer Freitag sein. In der Tat beschäftigen sich Religionen zunächst einmal, gerade im sehr alten Bereich, damit, Gott gefangen zu nehmen, zu manipulieren, zu beherrschen. Und da gibt es dann auch Strafen für Götter. Habe ich auch schon in x Dokumentationen gesehen, wenn, also was weiß ich, der Regengott und so weiter und so fort und es regnet halt nicht, dann kommt er zum Beispiel also auch aus seinem schönen Tempelbereich drinnen unten eine in den Keller und da kriegt er nichts zum Essen und so weiter und so fort, bis es endlich regnet und dann tut man wieder hinauf in seinen schönen Tempel und dann kriegt er wieder Opfergaben und so weiter und so fort. Die Unberechenbarkeit des Lebens und darüber hinaus noch die Unberechenbarkeit der ganzen Schöpfung, der Natur, zu beherrschen, ist das erste Anliegen der alten Religionen. Und das ist natürlich heute genauso. Also das fängt an mit dem Glücksbringer, der soll zwingen, dass man Glück hat. Das sehe ich immer wieder bei meinen Schülern, gerade bei den Kleinen, wie unglaublich wichtig für die bei für einer Schularbeit also ein Glücksbringer ist und die Glücksfeder zum Schreiben und so weiter und so fort. Und das findet man auf jeder Ebene. Da gibt es irgendwelche Kulte und irgendwelche Rituale und so weiter und so fort. Und dann, wenn man die richtig vollzieht, muss der Gott gehorchen und auch Ruhe ist. Jetzt kommt der Mann Mose, der da Gott in der Wüste unterwegs ist, um ein paar Tiere einzufangen, die er verloren hat. Und er kommt da über die Grenze des fruchtbaren Landes hinaus und sieht dann den berühmten Dornbusch, der da brennt, aber nicht verbrennt, und eine Stimme heraus, die eben sagt dann, ich bin Jahwe. Und dieser Jahwe stellt sich dann vor als ich bin, der ich bin. Das ist eine sehr starke Aussage. Also wenn Sie das jetzt so sagen, ich bin, der ich bin, oder die ich bin, dann ist das eine Aussage. Eine Aussage, ich bleibe autonom. Ja, ich lasse mich nicht verbiegen, ich lasse mich nicht zu irgendwas zwingen. Ich bin, der ich bin. Und das ist das Grundelement in Wirklichkeit der ganzen Bibel, des Alten und des Neuen Testaments. Gott ist frei. Sie merken daran, wie anders der biblische Gott ist als der erträumte Gott der anderen Religionen. Also dieser biblische Gott bleibt auf jeden Fall frei, bis auf eines. Er geht Bündnisse mit Menschen ein und dort bindet er sich und sagt er, also das verspreche ich jetzt, das halte ich ein, das schwöre ich bei mir selber, das passt. Und das sind aber eigentlich sehr wenige Dinge, muss man ganz ehrlich sein, und sie sind sehr in Bezug auf die ganze Menschheit oder zumindest in Bezug auf alle Mitglieder dieser Glaubensgemeinschaft gerichtet. Wie, ich werde euch begleiten, ich werde immer bei euch sein, ich werde euch schlussendlich retten. Das sind diese Aussagen, dort bindet sich Gott. Also dort gibt er absichtlich seine Freiheit auf. Morgen Bei der Krönung von Karl III. Von England, Charles III., da werden wir was ganz Spezielles sehen, eben diese Salbung. Ich habe da einen ganzen Podcast, den letzten, drüber gemacht. Und dort siehst du etwas, nämlich dieses unglaublich tiefe Bedürfnis des Menschen, Gott doch zu was zu zwingen. Also in dem Fall wird der Charles im Namen Gottes König von England. Also als Österreicher habe ich natürlich eine Erfahrung damit. Also ich persönlich nicht, aber meine Familie und all ganz Österreich, das waren die Habsburger. Und die Habsburger waren ja apostolisch. Die waren von Gott als Herrscher eingesetzt. Und das haben sie dann durchgezogen, egal wie blöd sie auch waren. Wobei man ernst sagen muss, was die Habsburger wirklich gut gemacht haben, ist heiraten. Also sie haben natürlich auch immer sehr oft ihre Cousinen geheiratet, was schlussendlich zu einigen sehr eigenartigen körperlichen Merkmalen geführt hat. Aber nichtsdestotrotz, sie haben nicht Krieg geführt, sondern sie haben ihr riesiges Reich eigentlich mehr oder minder zusammengeheiratet, was irgendwie besser ist als Krieg führen, sagen wir uns ehrlich. Also da waren sie gescheit mit dem Heiraten. Nur der letzte, vorletzte eigentlich, der Franz Josef, hat ein Vollversagen hingelegt und hat die Elisabeth, die Tochter des Herzogs in Bayern, geheiratet. Wenn wenigstens von Bayern, dann hätten sie wenigstens vielleicht noch zusammengebracht, Bayern zu erben. Aber nein, in Bayern, also völlig uninteressanter Adel. Man erbt nichts, also so heiratet man einfach nicht. Also wenn man ein Habsburger ist. Da merken sie schon einen Niedergang. Aber ist wurscht. Das wirklich Entscheidende dran ist, dass die ein Gottesgnadentum hatten, ja. Kaiser von Gottes Gnaden. Und deswegen hat man gegen ihn auch nicht revoltieren dürfen, weil dann revoltiert man ja gegen Gott. Und dort sehen wir jetzt etwas ganz, ganz Spannendes. In der Tat, ja, das ist wirklich ganz furchtbar, gibt es solche witzigen Geschichten auch heute. Man geht einfach hin und sagt, Gott will es. Also irgendwas. Zum Beispiel, dass Frauen den Männern untertan sind. Da finde ich eine alte Stelle in der Bibel drinnen. Und wenn ich besonders dumm bin, gehe ich einfach hin und sage, naja, aber die Frauen sind ja nach den Männern geschaffen, also Eva nach Adam, und deswegen haben die zu gehorchen. Du kannst es natürlich auch umdrehen und sagen, naja, die Frauen sollten eigentlich herrschen aus dem einfachen Grunde, weil sie sozusagen die verbesserte Version sind. Schauen Sie sich so einmal so ein altes Computersystem an mit 16 oder maximal 32 Farben und heute Millionen Farben und was weiß ich was alles. Also eigentlich wird es ja besser, also wäre ja anzunehmen, dass die Eva eine verbesserte Version ist, sozusagen Mensch 2.0. Das ist jetzt natürlich ein völliger Blödsinn, weil darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass der Mensch immer eine ganz große Tendenz in sich drinnen hat, zu sagen, Gott will es. Und zwar weil, und dann nimmst du halt irgendwas aus der Bibel raus. Die Bibel ist ein sehr, sehr langes Buch. Und du wirst für alles irgendwo irgendwas finden. Und notfalls haust halt irgendwie mit dem Hammer drauf, bis es so passt, was du willst. Und dann sagst du, das will Gott. Und ich bin jetzt natürlich dann immer der, das ist ganz wichtig, also wenn Sie jetzt irgendwo Kaiser werden wollen, dass Sie dann natürlich sagen, nicht nur Gott will es, sondern ich bin natürlich der, der euch das sagt. Und weil ich euch sage, was Gott will, bin ich ganz, ganz wichtig und kann zum Beispiel die, die was anderes sagen, umbringen. Eine unglaubliche Tradition. Jetzt muss man mal dorthin gehen und sich dieses Büchlein Bibel wirklich anschauen, mit der Frage stellen, ja, was will denn Gott eigentlich? Also offenkundig will er leben. Also das ist klar. Also Leben kann man nicht umbringen. Es gibt einen unglaublichen Zug in der ganzen Schöpfung drinnen, dass pausenlos Leben entsteht und den unmöglichsten Bedingungen, was weiß ich, in der Tiefsee bei diesen schwarzen Vulkanen, diesen Black Smokers, da gibt es irgendwelche so Viecher, die sich dort irrsinnig wohlfühlen, obwohl es wahnsinnig heiß ist und so weiter und so fort. Und irgendwelche Bakterien findest du in unglaublicher Tiefe in der Erde drinnen. Da wuseln noch immer irgendwelche Bakterien um. Das weiß man eigentlich gar nicht, was die dort tun, also vor allem, wovon sie leben. Das will Gott. Also Gott will leben. Und er will offenkundig dieses Leben begleiten und beschützen. Also das kann man jetzt sagen, das will er. Aber man kann dann auch noch nicht hingehen, weil ich das jetzt gesagt habe, kann ich jetzt also irgendwie Kaiser von Österreich oder günstiger wäre natürlich der ganzen EU werden und dann irgendwelche Gesetze erlassen, weil ich im Namen Gottes spreche. Nein. Es ist eine unglaubliche Verführungsebene in der christlichen Religion offenkundig drinnen, zu sagen, jo, aber ich spreche jetzt im Auftrag Gottes und so weiter und so fort. Was mache ich am Sonntag? Nun, ich habe einen Auftrag, so gut ich es kann, einen biblischen Text auszulegen, zu vergegenwärtigen mit irgendwelchen Tricks halt auch, dass es für einen heutigen Menschen ein unter Umständen 3000 Jahre alter Text verständlich wird. Und das wirf ich dann einfach so auf die Leute hin und sag dann, okay, und was da jetzt rauskommt, das macht der Heilige Geist. Ist also insofern ein ziemlich cooler Job. Man muss nur die Predigt gut vorbereiten und dann passieren ganz spannende Dinge. Also die Leute verstehen manchmal Sachen, die ich mit Sicherheit nicht gesagt habe, die aber großartig sind. Ich finde das immer total schön. Das ist halt dann das, was der Heilige Geist macht. Das heißt auf gut Deutsch, am Schluss steht immer der Heilige Geist im Verständnis und nicht unser Wort. Die Verkündigung muss immer offen bleiben. Ich kann und darf niemals hingehen und sagen so, und ich weiß es besser. Das ist sowieso eine der quälendsten Geschichten auf der Welt, die Besserwisserei. Und sage ich jetzt ganz einfach, so hat es zu sein, aus einem einfachen Grund, weil in dem Moment ich mich nämlich über Gott stelle. In dem Moment nehme ich Gott seine Freiheit. Gut, er lässt es eh nicht nehmen, das ist sowieso völlig klar, aber ich tue so, wie wenn ich es könnte, nehme Gott die Freiheit und sage, und das gehört sich jetzt auch so, und das ist er so, und Ruhe ist. Wenn Sie über sowas stolpern, dann wissen Sie, es ist ein Blödsinn. Weil das Grundprinzip des Ganzen einfach immer das Gleiche ist. Und das ist eigentlich was ganz was Wunderbares. Gott bleibt frei, bis auf diese paar Dinge, wo er sich selbst gebunden hat. Und das voll Coole dran ist, eine Sache, wo sich Gott selbst beschneidet, kennen Sie, haben Sie sogar, nämlich die Taufe. Taufe als treue Schwur Gottes jeden Getauften gegenüber, das heißt auf gut Deutsch, ich gehe davon aus, Ihnen gegenüber. Dort, genau dorthin. Auf dieser Ebene des Vertrauens, ja, ich vertraue darauf, dass sich Gott mit mir verbündet hat. Auf der Ebene können wir wirklich gut leben. Einen gesegneten Abend wünsche ich uns allen und morgen vielleicht viel Spaß beim Anschauen dieser Krönung.